Hallo und guten Morgen, mein Name ist Sebastian Fitzek. Sie kennen mich vielleicht. Ich habe in den letzten Jahren das ein oder andere Buch veröffentlicht. Heute ist ein besonderes Datum für mich, nämlich Donnerstag, der 16. November 2023. Und warum ist dieses Datum so besonders für mich? Weil ich Ihnen Episode 12 präsentieren darf. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen auch von uns. An meiner Seite mein geliebter Producer für unseren Podcast, Sebastian Günther.
Schönen guten Morgen.
Auch dir einen guten Morgen. Und ich bin der Gastgeber. Wie findest du das? Kann ich das sagen?
Absolut, das klingt super.
Okay, Ihr Gastgeber bin ich, Marcel Becker. Und wir freuen uns über Ihr Feedback oder über Ihre Themenvorschläge unter dieser E-Mail-Adresse. Becker am Morgen natürlich in einem geschrieben, @abendblatt.de. Das ist doch ziemlich einfach. Und hier sind unsere Themen für diesen Donnerstagmorgen. Achtung Blei, beziehungsweise Blei in der Wasserleitung. Von diesem Problem sind ca. 100.000 Hamburger betroffen. Und das ist ja jedem klar, Blei im Wasser gefährdet die Gesundheit.
Insbesondere bei Säuglingen, bei Kleinkindern, Neugeborenen, kleinen Kindern, eben auch für Schwangere ist das total gefährlich, weil das auch da dann in das ungeborene Leben hineingeht.
Wir Erwachsenen checken ständig unsere Mails oder beantworten sogar WhatsApps, während wir uns eigentlich mit unserem Gegenüber unterhalten sollten. Das ist an sich ja schon schlimm genug, aber haben wir denn wenigstens den Handykonsum unserer Kinder im Griff?
Aber trotzdem, wir können nicht einfach sagen, nee, dürft ihr nicht, das geht nicht.
Gleich treffen die Aussagen dieses betroffenen Vaters stellvertretend für ganz viele Hamburger auf den knallharten Rat eines der berühmtesten Kinderpsychiater unseres Landes. Seine Ratschläge werden einige Erwachsene ziemlich überraschen. Außerdem endlich für alle, die gern etwas früher ins Bett gehen wollen, aber trotzdem nicht auf eine Party verzichten möchten. Es gibt eine Lösung.
Die Partys starten schon um 20 Uhr, also damit deutlich früher als die Partys normalerweise auf dem Kiez in den Clubs und Diskotheken starten.
Ich bin mir sicher, bei dieser Themenauswahl ist für alle was dabei.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. In Hamburg gibt es zu wenig Kita-Plätze. Das zeigen Berechnungen der Bertelsmann Stiftung. 49% der unter Dreijährigen können demnach in Kitas betreut werden. Das ist weit mehr als im Bundesdurchschnitt, aber immer noch nicht genug, zeigt die Studie. Demnach bräuchte es eine Quote von mindestens 58%. 8 Jahre Haft. Das fordert die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten in einem Prozess um einen fast tödlichen Messerstich in Dulsberg. Die Verteidigung des 39-Jährigen will dagegen Freispruch. Der Angeklagte soll im März mit einem 22-Jährigen aneinander geraten sein und ihm im Streit ein Messer in den Rücken gestochen haben. Erster Volleinsatz für den Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung. Seit kurz nach Mitternacht werden Straßen und Wege gestreut. Überfrierende Nässe und leichter Schneefall haben in weiten Teilen Hamburgs die Fahrbahnen glatt gemacht. Mehr als 700 Stadtreinigungsmitarbeiter waren fürs Streuen im Einsatz.
Schlagzeile haben Sie vielleicht auch auf abendblatt.de entdeckt. Achtung Hamburger, Bleileitungen müssen ausgetauscht werden. Da wird sich der eine oder andere vielleicht erschrocken haben. Insa Gall, Leiterin unseres Ressorts Landespolitik, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eine neue Verordnung. Das hat auch damit zu tun, dass die Grenzwerte noch einmal abgesenkt wurden und es müssen eben die Wasserleitungen, die Rohre, die noch mit Blei ausgekleidet sind, ausgetauscht werden. Die Verordnung ist neu, aber es gibt eine Übergangsfrist, also erst im Januar 2026 müssen die alle ausgetauscht sein. Und da ist einiges zu tun, denn das betrifft wahrscheinlich mehr als 100.000 Haushalte.
Das ist aber insgesamt erstmal ja eine gute Nachricht, weil es wird ja was für meine Gesundheit getan.
Absolut, ja. Man weiß das ja schon länger, dass Blei, wenn sich das auch in kleinen Mengen so ins Wasser löst, dass das gesundheitsschädlich ist. Das greift das Nervensystem an, insbesondere bei Säuglingen, bei Kleinkindern, Neugeborenen, kleinen Kindern. Eben auch für Schwangere ist das total gefährlich, weil das auch da dann in das ungeborene Leben hineingeht. Und deshalb sollte man wirklich auch selbst dafür sorgen, dass man kein bleihaltiges Wasser trinkt.
Und welche Haushalte sind denn davon überhaupt betroffen, beziehungsweise wie kriege ich als Mieter raus, ob mein Wasser bleihaltig ist?
Das wurde so im 19. und 20. Jahrhundert verbaut in Wasserleitungen bis zum Jahr 1970 etwa. Also wer in einer jüngeren, später erbauten Wohnung lebt, der kann sich eigentlich schon mal auf der sicheren Seite fühlen. Man kann das bei seinem Vermieter oder bei der Verwaltung auch nachfragen, ob die Leitungen bleihaltig sind. Man kann es auch da, wo die Leitungen, das werden sie aber meistens ja nicht sein, sichtbar sind, kann man sich das anschauen. Die sind eher weich, die Verkleidung. Man kann da dran kratzen und dann was ablösen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, die meisten von uns sind jetzt nicht handwerklich so sicher, um das dann zweifelsfrei erkennen zu können. Am sichersten ist es eigentlich, wenn man das Wasser, das Trinkwasser selbst untersuchen lässt bei Hamburg Wasser. Das geht relativ unkompliziert und ist auch günstig.
Wenn ich dich eben richtig verstanden habe, Insa, soll der Prozess dieser Austausch der Leitung bereits 2026 abgeschlossen sein?
Genau.
Das heißt, die müssen ja bald loslegen.
Genau. Es gibt auch so eine Übergangsfrist. Eine ist der aktuellen Lage geschuldet. Also wer jetzt nicht so schnell einen Handwerker bekommt oder wer vielleicht einen Handwerker an der Hand hat, aber dann sagt, ich schaffe das erst im Februar 2026. Der hat dann eine Verlängerung, muss das allerdings anmelden beim Bezirksamt, dass er da nicht rechtzeitig fertig wird. Und wer jetzt in einem Eigenheim wohnt und ausschließlich selbst das nutzt, das Wasser, der kann auch eine Verlängerung beantragen.
Aber noch einmal nur nachgefragt für jemand, der in einer Mietwohnung sich befindet, der muss nicht selber aktiv werden.
Der sollte seinen Vermieter anschreiben oder nachfragen. Wie gesagt, eigentlich am wichtigsten, glaube ich, ist der Tipp, dass man bei Hamburg Wasser sein Wasser untersuchen lassen kann. Da kann man ein Röhrchen abholen, zum Beispiel bei der Niederlassung am Ballindamm, Ecke Glockengießerwald. Da bekommt man so ein Röhrchen, füllt dann Wasser ab und bringt das wieder zurück. Und dann weiß man zweifelsfrei, ob da Blei drin ist oder nicht. Und wenn man ein Mieter ist und das getan hat und festgestellt hat, da ist Blei drin, dann sollte man Kontakt zu seinem Vermieter aufnehmen.
Das heißt nochmal zusammengefasst, all die Menschen, die in einer Mietwohnung sich befinden oder generell in einer Wohnung oder in einem Haus, einmal gucken, wann wurde das erbaut? Weil da gibt es ja diese Frist sozusagen, die du eben genannt hast, 70er Jahre. Und wenn man dort wohnt und es ist später erbaut, dann ist man auf der sicheren Seite.
Genau.
Und alle anderen sollten sich ein bisschen Eigeninitiative schon zeigen.
Genau. Man kann vielleicht einmal beim Verwalter, Hausverwalter oder beim Vermieter nachfragen, was wisst ihr über die Leitung? Wurde das mal ausgetauscht? So, dann hat man vielleicht auch schon die Information. Ist man sich unsicher, sollte man das Wasser untersuchen lassen.
Und du hast das Wort Verordnung benutzt, das heißt, ich kann da gar nichts gegen machen. Wenn jemand sagt, ist mir doch egal, er muss es tun.
Ganz genau. Das hat die Justizbehörde bekannt gegeben, dass diese Verordnung jetzt geändert wurde und das zeigt ja schon, welche Rechtskraft dahinter steckt.
Herzlichen Dank an unsere Kollegin Insa Gall. Kein Thema regt Eltern, Lehrer und Kinder gleichermaßen auf wie die Frage, wie lange dürfen Kinder mit dem Handy spielen, beziehungsweise dürfen sie überhaupt mit dem Handy spielen? Die CDU hat vor kurzem sogar ein Handyverbot in Schulen ins Spiel gebracht. Alles Quatsch oder höchste Eisenbahn? Unser Podcast-Hörer Tobias Hanf hat zwei Töchter, 11 und 14. Bei den Jungs, so ist die landläufige Meinung ja, geht es um Ballerspiele. Was ist bei deinen Töchtern, Tobias, das Wichtigste auf dem Handy?
Bei uns ist alles nur Thema Social Media, WhatsApp, Snapchat und diese Sachen.
Diese Entscheidung, den Kindern ein Handy zu geben, ein eigenes. Wie hast du diese Entscheidung getroffen und in welchem Alter haben sie das Handy bekommen?
Die Entscheidung wurde eigentlich von der Gesellschaft getroffen, weil einfach klar ist, mit der 5. Klasse haben alle haben Handy.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch,
mit
so
der
war es, ja. Alle haben Handy und dann haben auch alle sofort ein iPhone sozusagen, also praktisch durchgehend. Das sind dann unsere alten iPhones gewesen, die wurden dann sozusagen da weiterverwertet, aber mit der 5. Klasse Handy.
Und du sagst auch, du und deine Frau, nehme ich mal an, gemeinsam, ihr konntet euch nicht dagegen wehren, selbst wenn ihr nicht gewollt hättet.
Ja, gut, dann bist du der Outsider, ne? Wenn du dich da wirklich so rausziehst. Ne? Meine Frau ist ja sogar Kinder- und Jugendtherapeutin und Oha. Die ist über dem Thema nochmal strenger mit dem Thema als ich sogar. Also die hält das wirklich für ein Riesenproblem für Jugendliche. Aber trotzdem, wir können nicht einfach sagen, nee, dürft ihr nicht, das geht nicht.
Und jetzt sind die Dinger im Haus, beziehungsweise sie waren vorher im Haus, aber es ist ja jetzt in dem Fall egal, welche Version sie bekommen haben, sie haben ihr eigenes Ding. Dann ist die Begeisterung natürlich am Anfang sofort riesig und man legt das Ding gar nicht mehr aus der Hand. Aber wenn jetzt so 1, 2, 3 Wochen vergangen sind, der Neuheiteneffekt ist weg. Wie geht denn das Leben bei euch in der Familie Hanf dann weiter mit dem Handy?
Naja, es gibt diese schöne Bildschirmzeit, ja. Da gibt es ständige Diskussionen über die Bildschirmzeit, die aber irgendwie auch
nicht. Die automatisch angezeigt wird.
Theoretisch, man gibt das ein, aber sie funktioniert irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt. Also das macht schon einen
Spaß. Du willst es dadurch sozusagen beschränken.
Du beschränkst. Du kannst bestimmte Apps beschränken, du kannst die Zeit beschränken, aber irgendwie können diese jungen Leute das eben auch umgehen, ne? Und die haben dann auch so Pfade, die kommen, gehen dann über irgendwas, über WhatsApp rein in YouTube und dann zählst du zu WhatsApp und nicht zu YouTube und dann sind sie auch stundenlang dann da drauf und so.
Und also, sitzen Sie mit den Dingern schon am Frühstückstisch?
Nein.
Oder kriegt ihr das in den Griff?
Nee, das kriegen wir in den Griff. Also am Frühstückstisch wollen wir es noch nicht. Wir haben auch so...
Wollen heißt noch nicht, dass es funktioniert.
Ja, das stimmt. Ja, manchmal wird dann doch schon gecheckt, wie ist es jetzt mit dem Stundenplan und so.
Ja, das okay, gut. Das macht ja Sinn.
Das ist was anderes. Ne?
Und dann nehmen Sie die Dinger mit in die Schule?
Ja. Aber dort dürfen sie eigentlich auch nicht benutzen.
Ne? Du sagst eigentlich.
Ja, das kann ich jetzt natürlich so nicht wissen, was da genau passiert. Aber ich glaube, dort benutzen sie nicht.
So, und dann kommen sie nach Hause und wie sieht der Abend aus?
Oder der Nachmittag.
Ach, ja.
Ja, gut, dann wird natürlich, es ist sehr viel Snapchat. Also das ist im Moment bei der 14-Jährigen extrem angesagt. Ich weiß nicht, ob du das kennst,
Snapchat.
Also das ist ja dieses, ja, ich kannte es nicht.
Echt. Doch, das kenne ich.
Ich kannte es nicht, ich wusste nicht, was es bedeutet. Also dass sozusagen permanent ständig immer so Fotos von sich selbst gemacht werden. Und das ist dann eben zum Teil auch am Mittagstisch oder wenn ich sage, hallo, wie war es in der Schule? Moment mal kurz, dann wieder so ein Snap. Da werden täglich 150 Snaps ausgetauscht.
Wie läuft der Krach ab, wenn ihr euch darüber streitet?
Ja, wir sagen dann ganz streng, das geht jetzt nicht so weiter und dann guckt sie mich dann mit großen Augen an und oder sie kommt dann immer so, kann ich jetzt mal gerade noch ein bisschen Bildschirmzeit haben und so und dann, aber es sind zähe, lange Diskussionen eher. Es ist nicht so ein schlimmer Krach, sondern so zähe, zermürbende, so ein langer, zäher, zermürbender Krieg.
Und wenn du einen Wunsch frei hättest, wo du sagst, jetzt ist wirklich Weihnachten mal angesagt. Ich darf mir wünschen, was ich möchte, um dieses Problem, in Anführungszeichen, Handys, Social Media, deine eigenen Kinder zu lösen. Was wäre das? Was wäre die optimale Lösung? Müsste der Hersteller was ändern? Müssten diese Social Media was ändern? Oder willst du deine Kinder austauschen?
Kinder will ich nicht austauschen, ganz klar. Ich fürchte, dass da gibt's keine Lösung. Also ich glaube, sogar Meta wurde verklagt, Social Media, dass sie zu süchtig machen sind und so. Aber ob die das ändern werden, die wollen natürlich auch so viel wie möglich Klicks und Geld verdienen damit. Deswegen, ich glaube, man muss selber knallhart immer wieder arbeiten, Regeln erstellen und immer wieder dranbleiben als Eltern. Ich glaube, da gibt's keine andere Möglichkeit. Wir haben es mal gemacht im Urlaub. Als wir im Urlaub waren, haben wir gesagt, hatten wir noch einen Cousin von den beiden auch mit dabei, drei Teenies, und haben gesagt, wir machen jede Woche einmal einen handyfreien Tag. Das war auf Teneriffa, ja. Ich meine, aber, und das haben die sogar gut gefunden. Das fanden die toll. Da haben wir denn tatsächlich, haben wir das Handy eingesammelt.
Detoxing.
Ja, wirklich. Und haben das durchgezogen. Das fanden sie sogar gut. Das war natürlich auch so ein bisschen aus der Welt raus, aber fanden sie cool.
Letzte Frage. Du hast es ja eben beschrieben, auch ein bisschen wie bei euch die ehelichen Verhältnisse sind. Also deine Frau ist an dem Thema ganz offensichtlich ja auch näher dran. Bist du ein Vorbild für deine Kinder im Umgang mit dem Handy?
Nein, ich fürchte, nein. Das ist auch das, was meine Frau mir oft vorwirft oder beziehungsweise uns vorwirft. Dass wir sind letztendlich auch keine richtig guten Vorbilder, weil wir auch ständig zwischendurch immer wieder dranhängen und so. Und wir haben jetzt zum Beispiel eingeführt, unser WLAN stellt sich automatisch um 10 Uhr abends ab und dann kann man nicht mehr rein, ob man will oder nicht. Das ist für uns auch zum Teil super nervig, aber ich finde es ein tolles Experiment. Läuft jetzt so seit 2 Monaten bei uns. Kann ich jedem empfehlen.
Aber wenigstens ehrlich, der Mann. Danke an Tobias Hanf. Die Erwachsenen sind irgendwie auch Teil des Problems, haben wir gelernt. Und ich glaube, das hören wir als Schlussfolgerung gleich nochmal. Und zwar hoch 10. Guten Tag und hallo. Michael Schulte-Marktwort, Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater.
Hallo, guten Tag, Herr Becker.
Wie schädlich sind Ihrer Meinung nach Smartphones für Kinder oder für Heranwachsende?
Ich glaube, dass das die falsche Frage ist, ehrlich gesagt, weil wir uns gerade in einem exzessiven Nebenschauplatz mit Kindern bewegen und an unseren Kindern und der aktuellen Technik, die wir zu verantworten haben, an den Kindern etwas festmachen, was wir eigentlich lösen müssten und was für die Kinder längst nicht so schlimm ist, wie allerorten behauptet.
Weil?
Weil es überhaupt gar keine Zusammenhänge gibt, zum Beispiel mit erhöhten Rate von Suchterkrankungen, weil es keine erhöhten Raten von Spielsucht gibt, zum Beispiel im jungen Erwachsenenalter. Wir müssten eigentlich bei den zum Teil intensiven Spielgewohnheiten von Jungs, so um das 14. bis 16. Lebensjahr herum, müssten wir ab dem 20. Lebensjahr schon lange viel mehr spielabhängige junge Männer haben. Das ist überhaupt nicht eingetreten.
Ach, die sitzen nicht den ganzen Tag vor ihrer PlayStation?
Sie meinen jetzt die 14- bis 16-Jährigen oder die? Nee,
aber auch die 20-Jährigen.
Ja, also. Doch, das tun die zum Teil. Aber Sucht ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man nichts anderes machen kann. Und wir machen in unserer Klinik die Erfahrung, wo wir als einzige Klinik kein Handyverbot haben, dass die sehr dankbar auf unsere Angebote reagieren.
Was sind denn das dann für Angebote? Also ja, erklären Sie einmal den Fall. Da kommt jemand zu Ihnen in die Klinik, ein Kind oder ein 20-Jähriger, und sagt was? Mit welchem Problem kommt der zu Ihnen?
Na, also die kommen mit allen möglichen Problemen. Die haben aber nie was mit irgendwie Mediensucht oder Handys zu tun. Das ist immer ein sekundäres Thema, oder das ist ein Thema, was Eltern gerne im Vordergrund sehen, im Vordergrund steht. Sowas wie Depression, sowas wie Angst, aber unabhängig von irgendeiner Form von Handykonsum.
Warum sollten Kinder sich überhaupt mit dem Handy oder mit dem Smartphone beschäftigen?
Weil das ihre Zukunft ist, also weil das gesamte zukünftige Leben ja viel weniger auf Rechnern, sondern nur noch auf diesen kleinen Geräten stattfindet, die ja schon Rechner analog sind.
Und wie sollten Eltern da rangehen, also in welcher, oder Lehrer, wie sollte so ein Vorgang oder wie sollte die digitale Erziehung Ihrer Meinung nach ablaufen?
Ja, wir brauchen doch tatsächlich, erstmal schon wir Erwachsenen brauchen viel mehr Medienkompetenz, um das auch den Kindern beizubringen.
Da habe ich auch so meinen Zweifel, ob wir das noch hinkriegen bei vielen Erwachsenen.
Ja, ganz genau, aber das ist doch, Sie adressieren das doch, das ist doch dann ein Thema von Erwachsenen, aber nicht das Thema von Kindern. Wir laden etwas auch unseren Kindern ab, was wir selber lösen müssten.
Wie sollen Kinder das eigentlich hinkriegen, anderthalb Stunden mal im Restaurant stillzusitzen, ohne dass sie nach dem Handy schielen?
Das wird ihnen ja so im Gegenteil oft angeboten, damit sie still sind.
Ja, das ist natürlich auch eine schöne Beschäftigungsmöglichkeit. Aber das finden Sie gar nicht so schlimm.
Na doch, also ich bin ja jemand, also mein Hauptarbeitsagent ist die Beziehung.
Ja.
Und wenn jemand vor mir sitzt und das Handy rauszieht, dann ist die Beziehung zu Ende. Das ist ja klar. Ja, von daher habe ich zum Beispiel auch in der Psychotherapie noch nie ein Thema gehabt. Ich musste noch nie anmahnen, dass ein Handy leise gestellt wird. Das machen die Kids alle von alleine.
Und weil sie eine Autoritätsperson sind, oder weil irgendwo ein Schild bei ihnen hängt?
Nee, weder noch. Sondern weil die spüren, dass Beziehung tatsächlich was anderes ist und wichtiger ist. Und das ist auch die Erfahrung in der Klinik. Wir machen Beziehungsangebote, wir machen Spielangebote und wir sind voller Wertschätzung und Respekt. Und das greifen die Kinder gerne auf.
Handys raus aus den Schulen. In den Niederlanden ab nächstes Jahr ist es ja so, dass keine Handys mehr in den Klassenzimmern erlaubt sind. Ist das denn gut oder doof?
Ich habe kein Problem damit, dass es handyfreie Zonen geben muss. Also die muss es in jedem Haus geben. Ne, auch da sind alle Familienmitglieder gefragt, wo diese handyfreien Zonen sind. Und das gilt natürlich auch für das, was wir jetzt hier gerade machen. Das läuft auch gerade ohne Handy und ist es irgendwie stumm geschaltet, ist doch logisch. Und da brauchen wir natürlich einen Code of Conduct für alles Mögliche. Ich habe kein Problem damit, wenn Schulen sagen, Schule ist Schule. Aber man muss schon auch aufpassen, dass natürlich also auch Lehrer, auch Hausaufgaben, wichtige Informationen über die Schule gehen alle über WhatsApp-Gruppen.
Ja, das ist schon klar. Aber in Schweden zum Beispiel wurde das sogenannte digitale Lernen für die Jüngsten wieder gestrichen, weil die Begründung ist, bin jetzt nicht in Schweden gewesen, aber ich habe es nur nachgelesen, die Lesekompetenz der Viertklässler ist seit der Einführung von Tablets nachweislich gesunken. Ist es dann so, also wir gehen mal davon aus, das ist so, aber liegt es an dem Umgang?
Die Frage ist, ob es ein kausaler Zusammenhang ist oder wirklich ein zeitlicher.
Okay.
Also es ändert sich ja gerade wahnsinnig viel. Also an der Stelle, das jetzt ein bisschen, Lehrer müssen jetzt mal weghören und tapfer sein. Ja, also ich sag immer, wer braucht denn noch heute korrekte Rechtschreibung? Also in Zeiten von
KI. Jetzt geht's aber richtig rund.
Ja, ich bin sehr sprachaffin und ich liebe Sprache.
Ja.
Aber Hauptsache, ich kann es verstehen. Und im Übrigen, mit Autokorrektur ist das doch wirklich überhaupt gar kein Problem. Es ist doch nicht das Thema unserer Zukunft.
Ist das aber nicht für die Birne wichtig, dass man richtig schreibt? Oder ist es eigentlich, sagen Sie, es völlig egal?
Für die Birne ist es doch genauso wichtig, dass ich irgendwie schnell reagiere und dass ich sozusagen optische Anreize und andere Informationsquellen schnell einordne. Das ist die Zukunft.
Also eigentlich ist es ja völlig logisch, was Sie sagen. Also im Grunde hätte ich mir die Fragen ja eigentlich nach der ersten Antwort alles schon sparen können, weil es läuft ja immer wieder darauf hinaus, wie verhalten sich die Erwachsenen und wie regeln sie den Alltag?
Richtig. So. Nicht nur den Alltag, sondern das Miteinander.
Ja, naja, das meine ich, aber das würde ich ja implizieren. Also ein Alltag ohne mein Kind ist ja, dann bin ich ja nicht mehr als Eltern sozusagen funktionsfähig. Es gibt Untersuchungen, die besagen, dass Menschen die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit deutlich verlieren, wenn das Handy nur in der Nähe liegt, noch nicht mal eingeschaltet. Weil dieses Objekt, hier liegt es ja bei, ich habe es weit weggelegt jetzt in dem Fall, aber es liegt auf dem Tisch. Und Erwachsene und Kinder sind trotzdem im Kopf immer beim Handy, selbst wenn sie es nicht anfassen dürfen und selbst wenn es nicht eingeschaltet ist. Woran liegt denn das?
Ja, das liegt daran, dass wir sozusagen nicht widerstehen können, dass wir nach Möglichkeit immer alles in Echtzeit erleben wollen, mitkriegen wollen, keine Nachricht verpassen wollen und dass wir das Gefühl haben, abgeschaltet zu sein, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir das nicht tun. Das hat was mit fehlendem Selbstwertgefühl zu tun und das betrifft uns alle. Sie haben ja völlig recht.
Ja, aber dann müssen wir alle zu Ihnen in die Klinik kommen. Darunter leidet ja 9 von 10 Leuten.
Das kann gut sein. Ich finde auch, dass was wir beide hier gerade miteinander veranstalten, extrem wichtig ist, weil wir Erwachsene darauf hinweisen müssen, dass sie das regeln müssen und dass wir endlich aufhören müssen, diesen häufigsten Satz in deutschen Familien, legt das Ding weg. Diesen Satz müssen wir verbieten eigentlich.
Aber ändert Sie das nicht irgendwie? Ich sage jetzt mal, vielleicht hinkt der Vergleich. Sehen Sie mir das nach. Aber das Prinzip, glaube ich, da werden Sie mir zustimmen, an das Thema Klima. Also wir müssten doch eigentlich alle wissen, weniger fliegen, weniger auf Kreuze. Machen wir nicht, ja. Also was bleibt? Verbote.
Na, also das kann man ja noch weiterziehen. Die Welt fliegt doch gerade auseinander, weil wir uns untereinander unbedingt beweisen wollen, dass wir nicht friedensfähig sind. Und dass wir eine extrem destruktive, sozusagen autotoxische Mannschaft sind.
Ich bin mir sicher, dieses Gespräch mit Ihnen, ich glaube, unseren Hörern wird es auch so gehen, das wird ganz schön bei mir sacken. Aber wenn wir die Gesellschaft vielleicht nicht schaffen zu verändern, ist es dann nicht doch ein Weg, klare Grenzen aufzuziehen? Ich will nochmal auf diesen CDU-Vorschlag zurückkommen, den die ja in der Öffentlichkeit platziert haben, zu sagen, ein privates Handynutzungsverbot in den Schulen, ja bitte. Mhm. So. Bleibt uns vielleicht nichts anderes übrig.
Lassen Sie es uns auf die Spitze treiben. Machen wir ein Handyverbot bis 18. Wozu führt das, dass man mit 18 wie ausgehungert sich da drauf stürzt? Das ändert doch für das Erwachsenenleben nichts.
Aber ist dann nicht vielleicht, es geht ja immer um die Entwicklung des Hirns, ist ja ganz oft auch die Diskussion beim Thema Kiffen, um jetzt den Vergleich noch weiter zu ziehen. Sie lachen mich zumindest nicht aus, wenn ich das jetzt erwähne, dass man vielleicht sagt, ja, man muss bestimmte Altersgrenzen ziehen aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wann das Gehirn negativ...
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind gar nicht so eindeutig. Ja. Also viele Hypothesen über die digitale Demenz, die schon vor 6 Jahren in den Raum gestellt wurden, die sind alle nicht eingetroffen.
Was ja gut ist eigentlich.
Was sehr gut ist, ja. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, wenn man anderen mit den Kindern umgeht in diesem Thema, also es gibt ja auch so einen Grundsatz bei uns, der heißt, wer mit einem Kind in einen Machtkampf gerät, hat verloren. Machen Sie den Machtkampf, den verlieren Sie. Sie gewinnen das nicht, sondern wir müssen die Kinder doch für uns gewinnen.
Die berühmte Frage, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, mein Freund hat ein Handy, warum habe ich keins? Stehe ich die Diskussion durch, ja oder nein?
Ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass, also auch meine ganz persönlichen Erfahrungen sind so, dass ich, das war ja noch lange vor diesen Diskussionen, dass ich meine Kinder nicht ferngehalten habe, auch nicht von PC-Spielen.
Jetzt kommt die Frage, ab wann hat Ihr Kind ein eigenes Handy gehabt?
Die gab es damals ja noch nicht ganz so früh.
Also ja, Kinder sind wie alt, wenn ich fragen darf?
Die sind jetzt Ende 20.
Okay.
Also das war so.
So alt wie mein Sohn, aber da war die Frage trotzdem irgendwann.
Ja, ein Handy. Das kam automatisch mit der weiterführenden Schule ab 10.
Okay, ab 10. Mhm. Das war aber aus dem Gefühl heraus oder wie haben Sie die Entscheidung
getroffen? Das war eine Mischung aus, was technisch möglich ist und ich habe meinen Kindern eigentlich immer das technisch Mögliche auch ermöglicht.
Sie gehen aber sehr rational ran.
Das finde ich sehr emotional. Ich fand immer Teilhabe. Ich wollte, es geht für mich immer um Teilhabe. Und es geht darum, dass ich kompetente, sozialkompetente, medienkompetente Kinder habe, die sich gut zurechtfinden.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Da haben Sie völlig recht.
Und die das für sich nutzen können. Und das können Sie am besten, wenn Sie da sozusagen von klein auf aufgewachsen sind. Ich will Ihnen mal ein Beispiel aus meiner ganz frühen Zeit als Assistenzarzt sagen. Da hatte ich immer zu tun mit Vätern, die zu mir kamen und gesagt haben, wir haben nur ein Festnetz. Anschluss. Aha. Meine Tochter telefoniert 5 Stunden pro Tag.
Da können die Jüngeren gar nichts mehr mit anfangen mit diesen gemeinsamen Leitungen.
Die ist telefonsüchtig. Ja. Was soll ich tun?
Ja,
das wurde abgelöst von den Teletubbies und der Fernsehdiskussion. Jetzt haben wir das im Grunde dieselbe Diskussion, nur noch zugespitzt über das Handy. Es ist aber eigentlich immer dasselbe.
Wenn wir jetzt das alles gehört haben, was Sie gesagt haben und das nochmal versuchen zusammenzufassen, weil es ist schon sehr beeindruckend, wie geradlinig Sie das durchargumentieren. Was glauben Sie, ist der wichtigste Tipp für Eltern, wenn es darum geht, Smartphones, Umgang für Kinder?
Also macht euch schlau, was eure Kinder wirklich machen, ohne wirklich sozusagen verfolgen zu kontrollieren. Trotzdem habt eine Idee, was da passiert. Sprecht über diese ganzen Medien, in denen die unterwegs sind, also Stichwort TikTok, sprecht darüber nicht abwertend, sondern sprecht darüber so, wie man sachlich über Themen sprechen kann, die Vor- und Nachteile haben und vertraut euren Kindern.
Kinder und Smartphones. Also so einfach, wie wir dachten, ist es vielleicht dann doch nicht. Mehr als überraschende Aussagen finde ich zumindest von Michael Schulte-Markwort, dem Leiter der Oberberg-Fachklinik Marzipanfabrik hier in Hamburg. Morgen gibt's bei uns den Schulleiter der Leibniz-Privatschule aus Kaltenkirchen, Egon Boosten. Der sieht das alles
anders. Bei ihm an der Schule gilt nämlich Handyverbot. Und wie das läuft und was das bringt, morgen ab 6 Uhr hier bei uns. Endlich mal wieder in einen Club oder in eine Disco. Party ohne Ende. Nur leider vor 23 Uhr brauchst du ja in Hamburg gar nicht erst loszugehen. Jetzt gibt es aber eine ziemlich einfache Lösung. Aber ob sie auch genial ist, das ist die Frage. Checken wir das doch mal zusammen. Unsere Reporterin Juliane Lauterbach stellt uns eine neue Partyreihe vor. Der Name, Achtung festhalten, Mama geht tanzen. Juliane, wann geht die Party denn für Mama los?
Die Partys starten schon um 20 Uhr, also damit deutlich früher als die Partys normalerweise auf dem Kiez in den Clubs und Diskotheken starten.
Und wo genau finden die Partys statt?
Das ist eine Partyreihe und die erste findet jetzt am Samstag im Kent Club in Hamburg-Altona statt. Das ist nahe Holstenstraße.
Und wenn wir das richtig gelesen haben in deinem Artikel bei abendblatt.de, dann ist das schon fast ausverkauft.
Das ist schon fast ausverkauft, ja. Gibt nur noch ganz wenige Karten. Jetzt nach der Veröffentlichung vielleicht auch keine mehr, das weiß ich nicht.
Ja, garantiert. Und woher kommt diese Idee eigentlich?
Die kommt aus Wuppertal, aus Nordrhein-Westfalen. Da hat sich das eine Mutter überlegt Anfang des Jahres und hat die erste Party ins Leben gerufen und das dann so ein bisschen franchise-mäßig aufgebaut und ein Netzwerk geschaffen über Instagram. Und andere Mütter haben sich dann berufen gefühlt, das in ihren Städten auch umzusetzen.
Juliane, dürfen Papas auch kommen?
Die dürfen auch kommen, ja. Aus der Erfahrung wurde mir aber gesagt, machen die höchstens 5% oder so etwas aus. Scheint irgendwie doch ein Mami-Ding zu sein.
Und was ich sehr spannend fand, die Musikauswahl. Da soll alles laufen, aber es wird ausdrücklich gesagt, außer Schlager. Warum eigentlich kein Schlager?
Das kann ich nicht ganz genau erklären. Scheint so Common Sense zu sein. Und vielleicht, weil es eben auch welche gibt, die Schlager überhaupt nicht mögen und das andere ein bisschen gängiger ist. Vielleicht fühlen sich bei Schlager dann doch ein paar ausgeschlossen.
Aber Julian, vielleicht hören Mamis auch keine Helene Fischer. Kann natürlich auch sein. Und ich bin da gar nicht richtig informiert.
Das kann natürlich auch sein. Mamis sind ja nicht Mamis. Also würde ich auf die Party gehen, wäre ich auch froh, dass da kein Schlager käme. Und ich bin auch eine Mami.
Sehr gut. Was kosten die Tickets?
14 Euro sollen die kosten, genau.
Sebastian, und was hat Marcel heute vergessen?
Du hast ja gedacht, ich habe die Kategorie vergessen. Ich habe das gemerkt, ich habe im Ablauf immer geguckt und dachte, fehlt da nicht was?
Ja, ich habe sie rausgelassen, weil ich natürlich gehofft habe, dass ich mich dem nicht mehr stellen muss.
Und um dir die Kategorie ein bisschen schmackhaft zu machen, ja, habe ich heute was Besonderes für dich, aber auch eine Frage vorher.
Okay.
Ich bin auf dem Land groß geworden. In Kaihude kennt kein Mensch und zum Feiern sind wir nach Bad Segeberg gefahren, ja, in den Antikschuppen. So hieß die Disco. Und du bist ja irgendwann von Berlin in die schönste Stadt der Welt nach Hamburg gekommen.
Das ist richtig.
Gute Entscheidung.
Ja, finde ich
aber
auch.
Aber sag mir doch mal, früher, das ist ja lange, lange her, wo warst du denn feiern zum ersten Mal in Hamburg?
Das war wirklich ein legendärer Abend. Das war, muss 1986 oder 85 gewesen sein, als ich bei Gruner und Jahr Verlagskaufmann gelernt habe. Und in der ersten Woche meiner Lehre sind dann einige Hamburger mit mir aus dem Verlag. Ich habe gesagt, es gibt in Hamburg zwei angesagte Clubs. Das eine war damals das Madhouse. Also das gab's damals auf jeden Fall und das war ja wohl angesagt. Und der andere Schuppen, und da weiß ich gar nicht, ob der wirklich angesagt war oder ob die mich reingelegt haben. Auf jeden Fall sind wir in die sogenannte Tenne gefahren. Und diese Tenne, das war ein Mörderladen. Also ich fand super. Das hat schon ziemlich gekracht da in dem Laden. Und ich habe an diesem Abend zum allerersten Mal, Sebastian, in meinem Leben West End Girls von den Pet Shop Boys gehört. Ist jetzt nicht der weltgrößte Song, aber ich werde das nie vergessen, weil ich schon, als ich das gehört habe, ich dachte, was ist das denn? Und bin am nächsten Tag losgegangen und habe mir in Hamburg die Maxi-Single davon gekauft.
Ich kenne, ehrlich gesagt, ich glaube, ich kenne von den Pet Shop Boys nur Go West.
Immerhin.
Aber das ist von denen.
Ja, das ist von denen. Es war nur eine Coverversion von denen. Aber das lasse ich gelten. Das lasse ich gelten. Nicht schlecht.
Aber der Hintergrund ist ja ein anderer. Und zwar möchte ich dir die Kategorie schmackhaft machen, indem du heute ein ganz tolles Geschenk von mir kriegst. Und zwar würde ich anbieten, als guter Producer, wie du mich immer nennst, als großartiger Producer,
ja.
würde ich anbieten, dir heute für dich und deine Frau zwei Karten zu schenken für Mama geht tanzen, 20 Uhr hin, 21:30 im Bett. Ich glaube, das ist für Menschen deines Alters die perfekte Party.
Das ist ja ein vergiftetes Geschenk, um es mal so zu sagen, aber nicht schlecht.
Ich mache mir Sorgen um dich, wenn du bis nachts um zwei unterwegs bist.
Ja, das stimmt.
also ich hoffe, dass ich dann betreut werde um die Uhrzeit natürlich, sonst komme ich ja nie nach Hause. Vielen Dank, Sebastian.
Du kannst mich natürlich anrufen, wenn du irgendwann aus dem Club torkelst. So, liebe Hörer, das war's schon für heute mit Becker am Morgen.
Unsere E-Mail-Adresse becker@abendblatt.de. Wir freuen uns über Lob, wir freuen uns über Kritik. Ansonsten uns natürlich auch gern bewerten auf allen Podcast-Plattformen, da wo Sie unseren Podcast gefunden haben. Und wir wünschen Ihnen einen tollen Tag.
Auf jeden Fall. Und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie die Tenne noch kennen. Und wir hören uns morgen wieder.
Bye, bye. Ja.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.